Liebe Gemeinde in Heilbronn, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Das Predigtthema, was ich heute Morgen mitgebracht habe, lautet entschlossen voran. Wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Und wir haben das als Familie in den letzten Jahren tatsächlich durchgelebt und manchmal auch ein bisschen durchlitten, zu fragen, wo geht die Reise eigentlich hin im Leben? Manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie gehemmt ist, weil der Rückspiegel mitunter größer ist als die Frontscheibe. Man schaut ständig nach hinten und hat dann manchmal gar keine Idee für das, was vorne liegt. Entschlossen voran, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Wir haben vor ungefähr 3 Jahren die Entscheidung getroffen, aus Ostwestfalen-Lippe hier in den Süden zu ziehen. Und wir hatten damals 2 Jungs, die im Teenageralter waren, 14 und 16. Das war schon eine Nummer, da so eine Entscheidung zu treffen, die aus allem rauszureißen. Aber dann auch so vor Gott zu fragen, ja, ist das dran, ist das der nächste Schritt, um dann sich auch mutig und entschlossen auf den Weg zu machen. Und so gibt es immer wieder Weichenstellungen im Leben, wo wir Entscheidungen treffen müssen, um uns auch weiterzuentwickeln. Und auch unsere Christus-Nachfolge an sich ist ja nicht statisch, sondern will dynamisch sein. Letztlich ist unser aller Leben ein ständiges Unterwegssein, wo uns immer wieder auch Veränderungsprozesse zugemutet werden. Ich gehe los und weiß noch gar nicht, was da kommt und glaube trotzdem an eine bessere Zukunft und lass mich auch nicht durch Widerstände beirren. Es gibt ja auch so viele Leute, die quatschen dir irgendwie von der Seitenlinie rein und du denkst, ja, danke für deinen Beitrag, aber ich möchte das jetzt irgendwie selber entscheiden. Ich muss das auch für mich entscheiden. Diese Entscheidung kann mir keiner abnehmen. In der Bibel gibt es viele Beispiele dafür, wo Menschen solche Wege gegangen sind. Zum Beispiel das Volk Israel. Wir wissen das. Die Wüstenwanderung, das war nicht leicht, aber das Ziel des gelobten Landes hatten sie fest vor Augen. Entschlossen voran, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich möchte den Fokus heute Morgen auf eine biblische Person legen, die bei diesem ganzen Themenkomplex zu einem wirklichen Vorbild werden kann. Und zwar ist das ein Mitstreiter Josuas, der bei der Landnahme sein wichtigster Verbündeter war. Die Rede ist von Kaleb, dem Sohn des Jephunnes. Und bei der Auswahl des Predigtthemas, wo wir uns auch in der Woche kurz geschlossen haben, waren diese jüngsten aktuellen Geschehnisse in Israel ja noch gar nicht absehbar. Furchtbares Leid, wo diese ganze Erzählung von der Wüstenwanderung und die Geschichte von der Landnahme noch einmal von einem ganz anderen Fokus betrachtet werden können. Kaleb war damals einer der auserwählten Kundschafter, die sich vom Land Kanaan einen ersten Eindruck machen sollten. Diese Begebenheit wird uns in 4. Mose Kapitel 13 berichtet. Da sprach der Herr zu Mose, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Und da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn 12 Männer, die Häupter waren unter den Israeliten. Kaleb war also einer von ihnen. Und dieser Spähtrupp hatte damals eine ganz konkrete Aufgabe. Sie sollten sich vor Ort ein Bild verschaffen, um den Einmarsch mit Kind und Kegel vorzubereiten. Das bedeutete erstens Aufklärung der feindlichen Streitkräfte, zweitens Aufklärung der Befestigungen und drittens Aufklärung der Bodenbeschaffenheit und der Geografie im Allgemeinen. Und siehe da, der Einsatz war erfolgreich und sie kehrten zurück mit außergewöhnlichen Früchten, um dann Meldung zu machen. In 1. Mose 13, ab Vers 25 heißt es dann, 40 Tage nachdem die Männer zur Erkundung ausgeschickt wurden, machten sie sich auf den Rückweg. Sie kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran nach Kadesh und sprachen folgende Worte. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hier sind seine Früchte, Feigen, Granatäpfel und Trauben. Aber das Land ist so stark befestigt und das Volk, das dort wohnt, ist stärker als wir und sehr groß. Auch haben wir die Söhne des Anak gesehen und hatten Angst. Amalek wohnt im Gebiet des Negeb. Die Hethiter, die Jebusiter und Amoriter wohnen im Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beruhigte das Volk, das nun aufgebracht war, und sprach: Egal, wir können trotzdem hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden es gewiss bezwingen. Die Männer aber, die mit Kaleb gezogen waren, sagten: Nein, wir können gar nichts ausrichten gegen dieses Volk. Es ist viel stärker als wir. Und so verbreiteten die übrigen Kundschafter das falsche Gerücht und sprachen: Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen. Die Riesen. Wir kamen uns vor, so klein wie Heuschrecken. Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und weinte die ganze Nacht und murrte gegen Mose und Aaron. Liebe Geschwister, was für eine Geschichte. Emotional aufgeladen. Und wir sehen bei diesem ganzen Narrativ zunächst mal die fatalen Folgen eines falschen Gerüchts. Statt sachlich und gelassen die Situation zu beschreiben und nach Lösungen zu suchen, sehen 10 der 12 Kundschafter Zwietracht unter dem Volk. In der weiteren biblischen Erzählung wird deutlich, dass Kaleb und Josua die einzigen waren, die irgendwie mal die Base schilden und mutig vorangingen. Das Problem war damals, das Volk ließ sich von dem Gelaber dermaßen einlullen, dass sie sogar Mose und Aaron steinigen wollten. Sie wollten sie steinigen, um dann einen Hauptmann zu wählen, der sie zurück nach Ägypten brachte. Toll. Im Land wohnen Riesen, die alle auffressen. So ein Bullshit. Wir sind doch nicht bei Herr der Ringe im Hobbitland, wo die Trolle die Zwerge fressen. Aber wisst ihr, was tatsächlich erstaunlich ist? Das Volk Israel glaubte das sogar. Die schluckten die Kröte. Da ist nicht einer, der mal genauer nachfragt, sondern bei jedem geht sofort das Kopfkino los und die knicken ein. Ja, das Gerücht, das wächst im Lauf. Die Behauptung muss scheinbar nur absurd und abwegig genug sein. Und je doller der behauptete Schwachsinn, desto lieber glauben es die Leute. Bibelleser wissen, wie die Geschichte ausging. Gott fand das gar nicht so witzig. Diese 10 Verleumder wurden schließlich von der Pest dahin gerafft. Aber lasst uns mal überlegen, was das für uns heute bedeuten könnte. Was können wir von diesem Kaleb lernen? Nun, über ihn heißt es in Vers 30, Kaleb aber beruhigte das Volk, das nun über Mose aufgebracht war, und sprach, wir können hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, wir werden es schaffen. Luther übersetzt, er beschwichtigte das Volk. Hier begegnet uns eine Person, die nach vorne blickt. Die lässt sich nicht von diesem dummen Gerede der anderen runterreißen, sondern geht davon aus, dass wir das mit Gottes Hilfe schaffen können. Und ich finde, wir brauchen solche Kalebs bis heute. Menschen, die nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen, sondern Hoffnung und Zuversicht verbreiten. Ich weiß nicht, in welcher persönlichen Situation du momentan steckst. Vielleicht hörst du auch irgendwie was, was dich unruhig sein lässt. Oder bist selbst jemand, der versucht ist, dazu beizutragen, dass irgendeine Intrige weiterläuft oder gesponnen wird. Manchmal hat man ja auch in bestimmten Kontexten so eine unbewusste Rolle. Man hört was, man unterhält sich darüber mit dem Nächsten und merkt gar nicht, dass man schon selber Teil des Geflechts geworden ist. Kaleb versuchte zu differenzieren und zu unaufgeregter Sachlichkeit zurückzuführen. Und das braucht es, denn diese Geisteshaltung wird ausdrücklich gewürdigt. In unserem Leben sind wir immer wieder auch mit Konflikten konfrontiert, wo man sich nicht einer Meinung ist. Genauso wie damals diese Riege der Kundschafter, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Sind wir Menschen, die spalten oder einfach durch unsere Art, so wie wir im Raum Atmosphäre prägen, zusammenführen können? Ich wünsche mir, liebe Geschwister, dass wir so denken und handeln wie Kaleb in der Gemeinde, in den Partnerschaften, in unseren Familien, in unseren sozialen Netzwerken, im Geschäft, ja, und letztlich auch in unserer Öffentlichkeit, in unserer Gesellschaft. Und vielleicht befindest du dich ja momentan in einer ähnlichen Situation, wo du aus der Sicht des Volkes Israels auch von irgendwelchen Riesenproblemen gehört hast, die da irgendwie auf dich zukommen. Immer dann, wenn man von den Riesen hört, von den unüberwindbaren Hindernissen, überlegt man, die Reise abzubrechen, den eingeschlagenen Kurs nicht fortzuführen. Wenn das so ist, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du dich nicht entmutigen lässt. Denn wenn Gott dich auf eine Spur gesetzt hat, dann führt er das auch zu Ende, zu einem guten Ende. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Warum? Ganz einfach. Weil der, der das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden in deinem Leben. Und dann lasst uns nicht zu früh abbrechen, nur weil man den nächsten Schritt noch nicht kennt oder von irgendwelchen Schauermärchen gehört hat. Apropos Riesenproblem. Kennt ihr jene Begebenheit bei der Augsburger Puppenkiste mit Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer? Die sind eines Tages mit ihrer Lok Emma unterwegs und verirren sich in der Wüste mit dem Namen Ende der Welt. Plötzlich bemerken sie am Horizont eine riesige Gestalt. Jim ist verängstigt. Aber als Lukas vorangeht, folgt er ihm mit zitternden Knien. Und als sie der Gestalt immer näher kommen, erweist sich der Riese als ein Mann von ganz normaler Größe, der sich als Herr Turtur vorstellt. Herr Turtur ist nämlich ein Scheinriese, der nur aus der Entfernung so groß wirkt. Das Problem haben in Wirklichkeit die anderen, die immer voller Angst vor seiner Riesenhaftigkeit weglaufen und das Weite suchen. Ja, liebe Geschwister, so ist das oft im Leben. So viel zum Thema Riesen und scheinbaren Riesenproblemen. Lasst uns also mutig unterwegs bleiben, weil Gott Lösungen schenken wird. Und vieles, wovor wir heute noch Angst haben, stellt sich morgen schon ganz anders dar. Deshalb mutig voran. Sei getrost und unverzagt. Das hatte der Herr auch dem Josua schon eingeimpft, kurz vor der Landnahme. Und das Volk durfte erleben, wie sich Scheinriesen in Luft auflösen. Wir dürfen bis heute erleben, wie sich geschlossene Türen öffnen und Gebete erhört werden zur rechten Zeit, aber anders, als wir vielleicht gedacht hatten. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt nochmal ein kleines Bild zeichnen. Ein Vergleich. Ich habe euch vorhin erzählt, dass wir vor 3 Jahren auch einen Umzug gewagt haben. Und dabei ist mir so eine Metapher unheimlich wichtig geworden. Ihr kennt doch alle diese Glasschiebetüren, die zum Beispiel bei den Supermärkten verbaut sind oder vor der Sparkasse oder wie auch immer. Diese Glasschiebetüren, ja, die sind normalerweise zu und die bleiben auch zu. Wenn du auf der anderen Straßenseite stehst und dir überlegst, ich gehe da erst rein, wenn die Tür sich öffnet, dann kannst du lange stehen, die bleibt zu. Bestimmte Türen, die gehen erst auf, wenn man den Schritt auf sie zumacht. Und dann, zur rechten Zeit, öffnen sie sich und machen den Weg frei. Deswegen, liebe Geschwister, brauchen wir dieses Unterwegssein im Leben. Kein Stillstand, nicht rückwärts gewandt und nicht einknicken, wenn da irgendwie eine große Unbekannte am Horizont erscheint. Diese Erfahrungen und dieses ganz konkrete, praktische Erleben wünsche ich dir von ganzem Herzen in der kommenden Woche, egal was dir begegnet, in den Gesprächen, denen du haben wirst und in den Lebensentscheidungen, in denen du momentan bist. Amen.